SWR Kultur Hörbuch. James Baldwin, der 1924 in Harlem, New York, geboren wurde und 1987 in Südfrankreich starb, gelang mit seinem 1953 in den USA erschienenen Roman »Der literarische Durchbruch«. Heute gilt er als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller. Wie sein gesamtes Werk erzählt schon Baldwins Debüt davon, was es heißt, als Afroamerikaner in einer absoluten Diaspora zu leben, in der keine Heimat mehr existiert, weil die Herkunftslinien durchtrennt sind. Sein Werk lässt erahnen, wie es sich als Mensch lebt, der in der Zuschreibung anderer, die sich ihm überlegen wähnen, eine Abweichung darstellt, weil seine Haut schwarz ist statt weiß. Schwarz wie das Böse gegenüber einem weißhäutigen Gott, schreibt Miriam Mandelko, die Baldwins Roman ins Deutsche übersetzt hat. Baldwin hat lange um den richtigen Ton für seinen ersten Roman gerungen. Erst in Europa, in Distanz zu seiner Herkunftswelt, ist es ihm gelungen. Seine Sprache entfaltet einen Rhythmus, der an ein Lied erinnert und einen ganz eigenen Sog entwickelt. Sie beinhaltet aber auch bewusst gesetzte rassistische Formulierungen, die Miriam Mandelko in ihrer Übersetzung beibehalten hat, um dem Originaltext gerecht zu werden. Von dieser Welt von James Baldwin. Aus dem Englischen von Miriam Mandelko. Erschienen 2018 bei DTV. Es liest Vanja Müß in einer Produktion des SWR aus dem Jahre 2018. Folge 1.
Teil 1. Der siebte Tag. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. I looked down the line and I wondered. Alle hatten immer gesagt, John werde später mal Prediger, genau wie sein Vater. So oft war das gesagt worden, dass John es irgendwann selber glaubte, ohne jemals darüber nachzudenken. Erst am Morgen seines 14. Geburtstags dachte er ernsthaft darüber nach, und da war es bereits zu spät. Seine frühesten Erinnerungen, im Grunde seine einzigen Erinnerungen, brachten ihm hektische, helle Sonntagmorgen. An dem Tag standen sie alle gemeinsam auf. Sein Vater, der nicht zur Arbeit musste und vor dem Frühstück mit ihnen betete, seine Mutter, die sich schön machte an dem Tag und beinahe jung aussah mit ihren geglätteten Haaren und der engen weißen Haube, die alle Frauen in der Gemeinde trugen, sein jüngerer Bruder Roy, ganz still, weil sein Vater zu Hause war, Sarah, die an dem Tag eine rote Schleife im Haar trug und von ihrem Vater gehätschelt wurde, und die kleine Ruth, ganz in Weiß und Rosa, die auf Mutters Arm zur Kirche mitkam. Es war nicht sehr weit zur Kirche, 4 Blocks die Lennox Avenue hoch bis zu einer Ecke kurz vorm Krankenhaus. In eben dieses Krankenhaus war seine Mutter gegangen, als Roy und Sarah und Ruth geboren wurden. John erinnerte sich nicht so genau an das erste Mal, als sie weggegangen war wegen Roy. Es hieß, er habe geweint und getobt die ganze Zeit, aber so gut erinnerte er sich, dass er jedes Mal, wenn ihr Bauch anschwoll, Angst bekam, denn er wusste, der Bauch würde erst wieder abschwellen, wenn sie ihm weggenommen wurde und mit einem fremden Wesen zurückkam. Jedes Mal wurde sie dadurch selbst ein bisschen fremder. »Bald sei es wieder soweit«, sagte Roy. Er wusste viel mehr über sowas als John. John hatte seine Mutter genau angesehen und doch keine Veränderung bemerkt. Aber eines Morgens hatte sein Vater für den kleinen Reisenden, der bald unter uns weilt, gebetet. Und da wusste John, dass Roy recht hatte. Jeden Sonntagmorgen, seit John denken konnte, gingen sie also hinaus, Familie Grimes auf ihrem Weg zur Kirche. Sünder, die Straße rauf und runter beäugten sie, Männer, die noch immer ihre Anzüge vom Samstagabend trugen, staubig und verknittert jetzt, mit schmutzigem Blick und schmutzigen Wangen, und Frauen mit schrillen Stimmen und engen bunten Kleidern, Zigaretten zwischen den Fingern oder fest im Mundwinkel. Sie redeten und lachten und rauften sich, und die Frauen rauften sich so wie die Männer. Wenn sie an diesen Männern und Frauen vorbeigingen, warfen sich John und Roy flüchtige Blicke zu. John beschämt, Roy belustigt. Roy würde mal genauso werden wie sie, wenn der Herr nicht noch ein Einsehen hatte. Diese Männer und Frauen hatten die Nacht in Bars oder im Bordell zugebracht. Auf der Straße, auf Hausdächern oder unter der Treppe. Sie hatten getrunken. Sie hatten sich dem Fluchen, dem Lachen, der Wut und der Wollust hingegeben. Einmal beobachteten Roy und er im Keller eines Abbruchhauses einen Mann und eine Frau. Sie trieben es im Stehen. Die Frau verlangte 50 Cent und der Mann zückte ein Rasiermesser. John sah nie wieder zu. Er hatte Angst. Aber Roy sah ganz oft zu und erzählte John, die Straße runter habe auch er es mit ein paar Mädchen getrieben. Seine Mutter und sein Vater, die sonntags in die Kirche gingen, trieben es auch. Manchmal hörte John sie nebenan im Schlafzimmer, lauter als das Trippeln und Quieken der Ratten und die Musik und das Schimpfen aus dem Hurenhaus unten. Ihre Kirche nannte sich Temple of the Fire Baptized. Es war nicht die größte Kirche in Harlem und auch nicht die kleinste, aber in diesem Glauben war John erzogen, die heiligste und beste. Sein Vater war erster Diakon der Gemeinde. Es gab nur zwei, der andere war ein rundlicher Schwarzer namens Deacon Braithwaite. Er sammelte die Kollekte und manchmal predigte er. Der Pastor, Father James, war ein freundlicher, wohlgenährter Mann mit einem Gesicht wie ein tiefdunkler Mond. Er hielt die Pfingstpredigten, führte im Sommer die Erweckungen an, salbte und heilte die Kranken. Sonntags war die Kirche morgens und abends voller Menschen, an Feiertagen sogar durchgehend. Familie Grimes erschien geschlossen, immer leicht verspätet, meist während der Sonntagsschule, die um 9 Uhr begann. Die Verspätung lag an ihrer Mutter, zumindest in den Augen des Vaters. Sie war offenbar nicht imstande, nicht ein einziges Mal sich und die Kinder rechtzeitig fertig zu machen. Und manchmal schaffte sie selbst es sogar erst zum Gottesdienst. Wenn sie gemeinsam eintrafen, trennten sie sich am Eingang. Vater und Mutter setzten sich in die Erwachsenenklasse, die von Sister McCandless unterrichtet wurde, Sarah in die Kinderklasse und John und Roy in die Mittelstufe zu Brother Elisha. Als Kind hatte John in der Sonntagsschule nie aufgepasst und immer den Bibelabschnitt vergessen, was ihm den Zorn seines Vaters eintrug. Als sein 14. Geburtstag nahte und der geballte Druck von Kirche und Familie ihn an den Altar trieb, bemühte er sich, eifriger zu wirken und weniger aus dem Rahmen zu fallen. Aber sein neuer Lehrer Elisha, der Neffe des Pastors, der erst kürzlich aus Georgia gekommen war, lenkte ihn ab. Er war erst 17 und also kaum älter als John, aber er war bereits erlöst und schon Prediger. John starrte Elisha die ganze Zeit an. Er bewunderte das Timbre seiner Stimme, die so viel tiefer und männlicher war als seine eigene, bewunderte seine Hagerkeit und Anmut und Kraft und Dunkelheit dort in seinem Sonntagsanzug und fragte sich, ob er jemals so gottgefällig sein werde wie Elisha. Aber dem Unterricht folgte er nicht. Und wenn Elisha innehielt, um John eine Frage zu stellen, schämte er sich und war verwirrt und spürte, wie seine Handflächen feucht wurden und sein Herz hämmerte. Dann lächelte Elisha und ermahnte ihn sanft, und der Unterricht konnte weitergehen. Roy hatte seine Lektion für die Sonntagsschule auch nie parat, aber bei Roy war es was anderes. Von Roy wurde nicht erwartet, was von John erwartet wurde. Alle beteten, der Herr möge Roy zur Umkehr bewegen, aber von John wurde erwartet, dass er gut war, mit gutem Beispiel voranging. Nach der Sonntagsschule gab es eine kurze Pause, bevor der Gottesdienst begann. Bei schönem Wetter gingen die Erwachsenen dann einen Moment nach draußen, um sich zu unterhalten. Die Schwestern waren fast immer weiß gekleidet, vom Scheitel bis zur Sohle. Die kleinen Kinder, von den Eltern gegängelt, bemühten sich sehr an diesem Tag, an diesem Ort zu spielen, ohne Gottes Haus den Respekt zu verwehren. Doch manchmal schrien sie, nervös oder störrisch, warfen mit Gesangbüchern oder fingen an zu weinen und brachten ihre Eltern, Männer und Frauen Gottes, in die Verlegenheit, mit harter Hand oder sanftem Mut klarzustellen, wer in einem gottesfürchtigen Haushalt das Sagen hatte. Die Älteren, wie John und Roy, schlenderten ein Stück die Avenue hinunter, aber nicht zu weit. Ihr Vater ließ die beiden nie aus den Augen. Weil Roy zu oft zwischen Sonntagsschule und Morgengottesdienst verschwunden und den ganzen Tag nicht wieder aufgetaucht war. Der Sonntagmorgengottesdienst begann damit, dass Brother Elisha sich ans Klavier setzte und ein Lied anstimmte. Dieser Augenblick und diese Musik begleiteten John, so schien es, seit seinem ersten Atemzug. Es schien, als habe es nie eine Zeit gegeben, in der er diesen Augenblick des Wartens nicht gekannt hatte, da die überfüllte Kirche innehielt, die Schwestern in Weiß mit aufrechtem Kopf, die Brüder in Blau mit Kopf im Nacken, die weißen Hauben wie Kronen glänzend in der gespannten Luft, die schimmernden, krausen Köpfe der Männer wie emporgehoben, das Rascheln und Wispern verebbte und die Kinder verstummten. Vielleicht hustete jemand oder von der Straße drang ein Hupen oder ein Fluchen herein. Dann griff Elisha in die Tasten und sang. Und alle fielen ein, klatschten, erhoben sich und schlugen die Tamburine. Vielleicht sangen sie »Down at the cross where my Savior died« oder »Jesus, I'll never forget how you set me free« oder »Lord, hold my hand while I run this race«. Sie sangen mit all ihrer Kraft und klatschten dazu vor Freude. Es hatte nie eine Zeit gegeben, in der John beim Anblick der jubelnden Gläubigen nicht von Schrecken erfüllt gewesen wäre und von Staunen. Wenn sie sangen, glaubte er an den Herrn. Ja, es war nicht mal mehr eine Frage des Glaubens, denn durch sie wurde er leibhaftig. John empfand nicht die Freude, die sie empfanden, doch konnte er nicht daran zweifeln, dass sie für die anderen das Brot des Lebens war. Zumindest nicht, bis es für Zweifel zu spät war. Etwas geschah mit ihren Gesichtern, mit ihren Stimmen, dem Rhythmus ihrer Körper und der Luft, die sie atmeten, als bildeten sie, wo immer sie waren, das Obergemach, als schwebte der Heilige Geist durch die Luft. Das Gesicht seines Vaters, immer furchtbar, war jetzt noch furchtbarer. Seine tägliche Wut verwandelte sich in prophetischen Zorn. Seine Mutter, sich wiegend, mit himmelwärts gerichtetem Blick und gehüllten Händen, verkörperte für ihn die Geduld, die Ausdauer und das lange Leiden, von dem er in der Bibel gelesen hatte und von dem er sich so schwer ein Bild machen konnte. Am Sonntagmorgen wirkten die Frauen alle ergeben und alle Männer wirkten mächtig. Unter Johns wachsamem Blick wurde irgendjemand, Mann oder Frau, von der Kraft erfüllt, schrie auf, ein wortloser, langer Schrei, und begann, die Arme gespreizt wie Flügel, mit der Anrufung. Ein Stuhl wurde zur Seite gerückt, um Platz zu schaffen. Der Rhythmus stockte, das Singen ruhte. Zu hören waren allein die stampfenden Füße und die klatschenden Hände. Dann ein weiterer Schrei, ein weiterer Tänzer, die Tamburine setzten wieder ein, die Stimmen erhoben sich wieder und die Musik erklang wieder wie Feuer, Flut oder Strafe. Da schien die Kirche vor Kraft zu bersten. Und wie einem Weltraum bebender Planet bebte die Kirche von der Kraft Gottes. John sah zu, sah die Gesichter und die schwerelosen Körper und lauschte den zeitlosen Rufen. Eines Tages, so behaupteten alle, würde diese Kraft sich auch seiner bemächtigen. Er würde singen und schreien, wie sie jetzt, und vor seinem König tanzen. Er sah, wie die junge Ella Mae Washington, die 17-jährige Enkelin von Praying Mother Washington, anfing zu tanzen. Und dann tanzte Elisha. Eben noch saß er singend und spielend am Klavier, Kopf in den Nacken geworfen, Augen geschlossen, die Stirn schweißbedeckt. Dann spannte er sich an wie eine große schwarze Katze, die im Dschungel in Bedrängnis gerät, zitterte und schrie: »Jesus! Jesus! O Herr! Jesus!« Er schlug auf dem Klavier einen letzten wilden Ton an, warf die Arme hoch und spreizte sie mit den Handflächen nach oben. Die Tamburine preschten in die Lücke, die das stumme Klavier hinterlassen hatte, und seinem Schrei antworteten weitere Schreie. Dann sprang er auf, drehte sich blind, das Gesicht verzückt und verzerrt vor Raserei, und die Muskeln an seinem langen, dunklen Hals schwollen und zuckten. Es schien, als bekäme er keine Luft, als könnte sein Körper diese Leidenschaft nicht fassen, als würde er sich vor aller Augen auflösen in der stehenden Luft. Seine Hände, starr bis in die Fingerspitzen, holten weit aus und legten sich auf die Hüften. Seine blicklosen Augen starrten nach oben und er fing an zu tanzen. Dann ballten sich seine Hände zu Fäusten und sein Kopf schoss hinab, dass der Schweiß die Pomade aus seinem Haar löste, und der Rhythmus der anderen passte sich Elishas schnellerem Rhythmus an. Seine Schenkel rieben sich hart am Anzugstoff, die Hacken schlugen auf den Boden und seine Fäuste zuckten am Körper, als schlüge er eine Trommel. Und eine ganze Weile so weiter, inmitten der Tanzenden, mit gesenktem Kopf und trommelnden Fäusten, weiter, weiter, unerträglich, bis es schien, als stürzten die Mauern des Gotteshauses durch bloßen Hall ein. Und auf einmal der Schrei. Kopf hoch, Arme erhoben, Schweiß auf der Stirn, der ganze Körper tanzend, als würde er nie wieder aufhören. Manchmal hörte er erst wieder auf, wenn er aufs Gesicht fiel, mit einem Stöhnen zu Boden ging wie ein vom Hammer erlegtes Tier. Dann erfüllte die Kirche ein gewaltiges Stöhnen. Aber es gab auch Sünde unter ihnen. Eines Sonntags, nach dem eigentlichen Gottesdienst, hatte Father James die Sünde entlarvt in der Gemeinde der Gerechten. Er hatte Elisha und Ella May entlarvt. Sie waren unordentlich gewandelt. Sie liefen Gefahr, von der Wahrheit zu irren. Und als Father James von der Sünde sprach, die sie, wie er wusste, noch nicht begangen hatten, von der unreifen Feige, die zu früh vom Baum gepflückt wurde, damit den Kindern die Haare zu Berge standen, wurde John ganz schwindelig auf seinem Stuhl und er konnte nicht hinsehen, dort, wo Elisha stand, neben Ella May vor dem Altar. Elisha hatte den Kopf gesenkt, während Father James sprach, und ein Murmeln ging durch die Gemeinde. Und Ella May war auf einmal nicht mehr so schön wie sonst, wenn sie sang und Zeugnis ablegte, sondern sah jetzt aus wie ein ganz gewöhnliches, mürrisches Mädchen. Ihre vollen Lippen waren schlaff und die Augen schwarz, vor Scham oder Wut oder beidem. Ihre Großmutter, die sie aufgezogen hatte, sah schweigend zu, mit gefalteten Händen. Sie war eine der Säulen der Kirche, eine weithin bekannte, machtvolle Evangelistin. Sie brachte nichts vor zu Ella Mays Verteidigung, denn sicher spürte sie, wie die ganze Gemeinde, dass Father James nur seiner schmerzlichen Pflicht nachkam. Schließlich war er für Elisha verantwortlich wie Praying Mother Washington für Ella May. Es sei nicht einfach, sagte Father James, der Hirte einer Herde zu sein. Es sehe vielleicht einfach aus, Abend für Abend, ja aus, ja ein, dort oben auf der Kanzel zu stehen. Doch man bedenke die gewaltige Verantwortung, die der Allmächtige ihm auf die Schultern geladen habe. Man bedenke, dass Gott von ihm eines Tages Rechenschaft fordern werde für jede einzelne Seele seiner Herde. Das bedenke man, wenn er ihnen streng erscheine. Da bedenke man, dass das Wort streng und der heilige Weg steinig sei. In Gottes Armee sei kein Platz für das feige Herz. Keine Krone erwarte den der Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder, Geliebte oder Freund über Gottes Willen stelle. Möge die Gemeinde dies mit einem Amen bekräftigen. Und sie riefen: Amen, Amen. Der Herr habe ihm geboten, sagte Father James mit Blick hinab auf den Jungen und das Mädchen, sie öffentlich zu mahnen, bevor es zu spät sei. Denn er wisse, dass sie aufrichtige junge Menschen seien, die dem Herrn gewissenhaft dienten. Nur wüssten sie, da sie jung seien, nicht um die Fallgruben, die der Teufel den Unachtsamen bereite. Er wisse, dass sie nicht auf Sünde aus seien. Noch nicht. Doch die Sünde stecke im Fleisch, und wenn sie fortführen, dort draußen allein zu wandeln, fortführen mit ihrer Geheimnistuerei und ihrem Gelächter und ihrem Händchenhalten, würden sie gewiss eine Sünde begehen, die nicht mehr zu vergeben sei. John fragte sich, was Elisha denken mochte. Elisha, der groß und schön war, der Basketball spielte und mit 11 Jahren auf den unsäglichen Feldern des Südens gerettet worden war. Hatte er gesündigt? War er in Versuchung gewesen? Und das Mädchen neben ihm, dessen weiße Kleider jetzt wirkten wie die allzu dürftige, allzu dünne Verhüllung nackter Brüste und dringlicher Schenkel. Wie sah ihr Gesicht aus, wenn sie allein war mit Elisha, ohne den Gesang, wenn sie nicht umgeben waren von Gläubigen? Er wagte nicht daran zu denken und konnte doch nicht anders. Und das Fieber, dessen sie bezichtigt wurden, tobte nun auch in ihm. Nach diesem Sonntag trafen sich Elisha und Ella May nicht mehr täglich nach der Schule, schlenderten samstagnachmittags nicht mehr durch den Central Park, lagen nicht mehr zusammen am Strand. All das war für sie vorbei. Wenn sie noch einmal zusammenkämen, dann im Stand der Ehe. Sie würden Kinder bekommen und sie im Schoß der Kirche großziehen. Das verstand sich unter einem gottesfürchtigen Leben. Das war der Weg, den das Kreuz verlangte. An diesem Sonntag nun, einem Sonntag kurz vor seinem Geburtstag, wurde John zum ersten Mal bewusst, dass ihm genau so ein Leben bevorstand, wurde ihm richtig bewusst, dass dieses Leben nicht etwa weit weg war, sondern ganz nah und dass es jeden Tag näher kam. Johns Geburtstag fiel im März 1935 auf einen Samstag. An diesem Geburtstagsmorgen wachte er mit dem Gefühl auf, etwas Bedrohliches liege in der Luft. Etwas Unwiderrufliches habe sich in ihm vollzogen. Er starrte auf einen gelben Fleck an der Decke direkt über seinem Kopf. Roy war noch in seine Bettdecke gehüllt und sein Atem kam und ging in leise pfeifenden Stößen. Sonst war nichts zu hören. Im Haus war sonst niemand auf. Die Radios der Nachbarn schwiegen und seine Mutter war noch nicht aufgestanden, um seinem Vater das Frühstück zu machen. John fragte sich, wovor er solche Angst hatte. Dann fragte er sich, wie spät es war, und dann, während der gelbe Fleck an der Decke sich langsam in eine nackte Frau verwandelte, fiel ihm ein, dass heute sein 14. Geburtstag war und dass er gesündigt hatte. Dennoch war sein erster Gedanke, ob sich jemand dran erinnert. Denn ein-, zweimal schon war sein Geburtstag sang- und klanglos untergegangen. Keiner hatte »Herzlichen Glückwunsch, Johnny« gesagt oder ihm etwas geschenkt. Nicht mal seine Mutter. Als Roy sich regte, schob John ihn weg und lauschte weiter der Stille. An anderen Morgen hörte er beim Aufwachen seine Mutter in der Küche singen, hörte seinen Vater im Schlafzimmer nebenan beim Anziehen grunzen und Gebete murmeln, hörte vielleicht Sarah schnattern und Ruth brüllen, hörte Radios, klappernde Töpfe und Pfannen und die Stimmen aller Menschen um ihn herum. Heute Morgen durchbrach nicht mal eine jammernde Bettfeder die Stille und schien John seinem eigenen stummen Untergang zu lauschen. Beinahe war ihm, als sei er am Morgen, am entscheidenden Morgen, zu spät aufgewacht, als seien alle Erlösten auf einen Streich verwandelt worden und aufgestiegen zu Jesus in den Wolken, und nur er allein sei noch übrig mit seinem sündigen Leib 1000 Jahre in der Hölle. Er hatte gesündigt. Den Gläubigen, seiner Mutter und seinem Vater und der Warnung zum Trotz, die ihn von klein auf begleitete, mit den Händen hatte er gesündigt. Eine Sünde, die kaum zu vergeben war. Auf der Schultoilette, allein, in Gedanken an die Jungs, die älter waren, größer und mutiger und darum wetteten, wer höher pinkeln konnte, hatte er an sich eine Wandlung beobachtet, über die zu sprechen er niemals wagen würde. Und die Dunkelheit seiner Sünde war wie die Dunkelheit der Kirche an einem Samstagabend, wie die Stille in der Kirche, wenn er allein dort war, um zu fegen und Stühle umzudrehen, wenn er Wasser in den großen Eimer laufen ließ, lange bevor die Gemeinde eintraf. Sie war wie seine Gedanken, wenn er durchs Bethaus ging, in dem er sein Leben zugebracht hatte, dem Bethaus, das er hasste und fürchtete und doch auch liebte. Sie war wie Roys Flüche, wie das Echo, das sie in John auslösten. Er erinnerte sich, wie Roy an einem seltenen Samstag, an dem er John in der Kirche beim Saubermachen half, im Haus Gottes geflucht und im Angesicht Jesu obszöne Gesten gemacht hatte. Wie all das war diese Dunkelheit. Und sie war wie die Wände, die hörten, und wie die Sprüche an den Wänden, die kundtaten, dass der Tod der Sünde sold war. Die Dunkelheit seiner Sünde steckte in der Härte, mit der er Gottes Macht widerstand, und in der Verachtung, die er oft empfand, wenn er die klagenden, sich überschlagenden Stimmen hörte und die glänzende schwarze Haut sah, wenn sie die Arme hoben und vor Gott auf ihr Antlitz fielen. Denn er hatte sich entschieden. Er hatte sich entschieden, nicht zu werden wie sein Vater oder seines Vaters Vater. Er wollte ein anderes Leben. John war gut in der Schule, wenn auch nicht wie Elisha in Mathematik oder Basketball, und es hieß, er habe eine große Zukunft vor sich. Er könne ein bedeutender Anführer seines Volkes werden. John interessierte sich nicht sonderlich für sein Volk und noch weniger dafür, es irgendwohin zu führen. Aber dieser Satz, so häufig wiederholt, ragte in seiner Vorstellung vor ihm auf wie ein großes Messingtor und öffnete sich ihm hinaus in eine Welt, in der Menschen nicht in seines Vaters Haus in der Dunkelheit lebten, nicht in seines Vaters Kirche in der Dunkelheit zu Jesus beteten, in der er gutes Essen und schicke Kleidung bekam und ins Kino gehen konnte, so oft er wollte. In dieser Welt wurde John, der in den Worten seines Vaters hässlich war, der immer der Kleinste in seiner Klasse war und keine Freunde hatte, auf der Stelle schön, groß und beliebt. Die Menschen überschlugen sich, um John Grimes kennenzulernen. Er war Dichter oder College-Präsident oder Filmstar. Er trank teuren Whisky und rauchte Lucky Strikes in der grünen Schachtel. Nicht nur die Schwarzen priesen John, zumal sie es nach seinem Empfinden ohnehin nicht wirklich beurteilen konnten. Auch Weiße sagten es. Ja, hatten es sogar zuerst gesagt und sagten es noch. Als John 5 war und in die erste Klasse ging, war er zum ersten Mal aufgefallen. Und da er einem ganz und gar fremden, unpersönlichen Auge aufgefallen war, wurde er sich, mit heftigem Unbehagen, seines eigenen Ichs bewusst. An dem Tag nahmen sie das Alphabet durch, und 6 Kinder wurden jeweils an die Tafel gerufen, um die Buchstaben, die sie gelernt hatten, anzuschreiben. Als gerade 6 fertig waren und auf das Urteil der Lehrerin warteten, ging hinten die Tür auf und die von allen gefürchtete Schulleiterin betrat das Klassenzimmer. Keiner sagte ein Wort. Keiner regte sich. In die Stille hinein fragte die Stimme der Schulleiterin: »Wer war das?« Sie zeigte auf die Tafel. Auf Johns Buchstaben. Die Möglichkeit, dass ihre Aufmerksamkeit wohlwollend gemeint sein könnte, kam John nicht in den Sinn. Deshalb starrte er sie nur an. Durch die Reglosigkeit der übrigen Kinder und die Art, wie ihre Blicke ihn mieden, wurde ihm klar, dass er für eine Bestrafung ausersehen war. »Na komm schon, John«, sagte die Lehrerin sanft. Den Tränen nah murmelte er seinen Namen und wartete. Die Schulleiterin, eine Frau mit weißen Haaren und eiserner Miene, blickte auf ihn herab. »Du bist aber ein kluger Junge, John Grimes«, sagte sie. »Weiter so.« Dann verließ sie das Klassenzimmer. Durch dieses Ereignis bekam er augenblicklich, wenn nicht eine Waffe, so doch einen Schild. John erfasste, ohne es glauben oder begreifen zu können, dass er eine Kraft in sich trug, die anderen fehlte. Dass er sie nutzen konnte, um sich selbst zu retten, sich selbst zu erheben, und dass er mit dieser Kraft vielleicht eines Tages die Liebe gewinnen konnte, nach der er sich so sehnte. Für John war sie kein Glaube, der Tod oder Wandel unterlag, auch keine Hoffnung, die zerstört werden konnte, sondern sein Wesen und damit Teil der Verstocktheit, deretwegen ihn sein Vater prügelte und an der er festhielt, um seinem Vater zu trotzen. Der Arm seines Vaters, der auf und nieder ging, brachte ihn vielleicht zum Weinen und die Stimme ließ ihn vielleicht erzittern. Doch ganz ging sein Vater nie als Sieger hervor, weil John etwas hegte, an das sein Vater nicht herankam. Seinen Hass und seine Intelligenz hegte er, und beide bedingten einander. Er lebte auf den Tag hin, an dem sein Vater starb und er ihn an seinem Sterbebett verfluchen konnte. Und obwohl er im Glauben geboren und sein Leben lang von der Gemeinde und ihren Gebeten und ihrer Gottesfreude umgeben war, und obwohl das Gotteshaus, in dem sie beteten, für ihn wirklicher war als die vielen Behausungen, in denen er mit seiner Familie untergekommen war, hatte sich Johns Herz aus eben diesem Grund gegen den Herrn verstockt. Sein Vater war der Diener Gottes, der Bote des himmlischen Königs. Und John konnte sich nicht vor dem Thron der Gnade verneigen, ohne erst vor seinem Vater zu knien. Von seiner Weigerung, dies zu tun, hing sein Leben ab, und insgeheim war Johns Herz in seiner Verstocktheit gediehen bis zu dem Tag, da ihn die Sünde einholte. Mitten in seinen Grübeleien schlief er wieder ein, und als er diesmal aufwachte und aufstand, war sein Vater schon in die Fabrik gegangen, in der er bis mittags arbeitete. Roy saß in der Küche und stritt sich mit ihrer Mutter. Die kleine Ruth saß in ihrem Kinderstuhl und schlug mit einem breiverschmierten Löffel auf ihr Tablett. Sie war also guter Laune und würde nicht aus unerfindlichen Gründen den ganzen Tag plärren und niemanden außer ihrer Mutter an sich heranlassen. Sarah schwieg, plapperte heute nicht, jedenfalls noch nicht, stand mit verschränkten Armen am Herd und starrte Roy mit ausdruckslosen schwarzen Augen an. Den Augen ihres Vaters, die sie so alt machten. Ihre Mutter, die ein altes Tuch um den Kopf gebunden hatte, trank schwarzen Kaffee und musterte Roy. Die fahle Spätwintersonne färbte die Gesichter im Raum gelb, und auf John, trübe, benommen und ratlos, weil er wieder eingeschlafen war und nicht verstand, wieso man ihn nicht geweckt hatte, wirkten sie einen Moment wie Figuren auf einer Leinwand, ein Eindruck, der durch das gelbe Licht noch verstärkt wurde. Die Küche war eng und schmutzig. Nichts konnte ihren Zustand ändern. Kein Einsatz konnte sie sauber kriegen. Schmutz klebte an den Wänden und auf den Dielen und frohlockte unter der Spüle, wo die Kakerlaken nisteten, haftete in den feinen Rillen der Töpfe und Pfannen, die täglich geschrubbt mit schwarzgebrannten Böden über dem Herd hingen, klebte an der Wand, vor der sie hingen, und zeigte sich, wo die abgeplatzte Farbe abstand, in steifen Splittern und Kanten, deren Unterseite hauchdünn schwarz überzogen war. Schmutz steckte in jeder Ecke, jedem Winkel und Riss des riesigen Herds und hauste dahinter in rauschhaftem Verbund mit der verrotteten Wand. Dreck haftete an der Fußleiste, die John jeden Samstag schrubbte, und stumpfte die Schrankregale ab, auf denen das angeschlagene, glänzende Geschirr stand. Unter dieser dunklen Last gaben die Wände nach und die Decke, mit dem großen Riss in der Mitte wie ein Blitz, hing durch. Die Fenster schimmerten wie gehämmertes Gold oder Silber, doch im gelben Licht sah John jetzt, wie feiner Staub ihren zweifelhaften Glanz verschleierte. Schmutz durchzog den grauen Feudel, der zum Trocknen aus dem Fenster hing. Mit Scham und Schrecken und zugleich erboster Härte dachte John, wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Dann blickte er auf seine Mutter und sah, als wäre sie eine Fremde, die scharfen dunklen Linien, die von ihren Augen hinabführten, den ständigen Grimm auf ihrer Stirn, den verkniffenen, herabgezogenen Mund und die kräftigen, dünnen Hände, braun und knochig. Und da richtete sich der Spruch wie ein zweischneidiges Schwert gegen ihn. Denn war nicht er in seiner Anmaßung und niederträchtigen Fantasie der Unreine? Durch einen Schwall von Tränen, die ihm nicht bis in die Augen stiegen, sah er in den gelben Raum, und der Raum schwankte. Das Sonnenlicht wurde dunkler, und das Gesicht seiner Mutter verwandelte sich. Es verwandelte sich in das Gesicht, das er ihr in seinen Träumen gab. Das Gesicht auf dem Bild, das er ein einziges Mal gesehen hatte, vor langer Zeit, aufgenommen vor seiner Geburt. Dieses Gesicht war jung und stolz, beseelt mit einem Lächeln, das den breiten Mund schön machte und die großen Augen strahlen ließ. Es war das Gesicht einer jungen Frau, die wusste, dass keine Niedertracht sie bezwingen konnte, die lachte, wie seine Mutter heute nicht mehr lachen konnte. Zwischen diesen beiden Gesichtern lag eine geheimnisvolle Finsternis, die John fürchtete und die ihn manchmal dazu brachte, sie zu hassen. Ihr Blick fiel auf ihn und sie unterbrach ihr Gespräch mit Roy. »Hunger, du kleine Schlafmütze?« »Dann wird ja Zeit, dass du aufstehst«, sagte Sarah. Er ging zum Tisch und setzte sich, so verstört wie noch nie in seinem Leben, vom panischen Bedürfnis ergriffen, Dinge anzufassen, den Tisch, die Stühle und die Wände, um sich zu vergewissern, dass der Raum tatsächlich da war und er in ihm. Als seine Mutter aufstand und an den Herd ging, um sein Frühstück aufzuwärmen, sah er sie nicht an. Aber er fragte, um überhaupt etwas zu ihr zu sagen, um seine eigene Stimme zu hören, »Was gibt's zum Frühstück?« und schämte sich gleich ein wenig seiner Hoffnung, dass sie ihm an seinem Geburtstag vielleicht etwas Besonderes gemacht hatte. »Was glaubst du denn, was es zum Frühstück gibt?« fragte Roy verächtlich. »Irgendwelche Sonderwünsche?« John sah ihn an. Roy hatte keine gute Laune. »Mit dir rede ich gar nicht«, sagte er. »Ach, Verzeihung«, sagte Roy in dem schrillen kleinen Mädchenton, mit dem er John auf die Palme bringen konnte. »Was ist denn mit dir los heute?« fragte John sauer und zugleich bemüht, seine Stimme so rau wie möglich klingen zu lassen. »Lass dich von dem nicht ärgern«, sagte ihre Mutter. »Roy ist stocksauer heute Morgen.« »Ja«, sagte John, »das merkt man.« Die beiden sahen sich an. Dann bekam John seinen Teller vorgesetzt, Maisgrütze mit einem Streifen Speck. Er hätte am liebsten geheult wie ein Kind. »Aber Mama, ich hab doch Geburtstag.« Er konzentrierte sich auf den Teller und fing an zu essen. »Da kannst du sagen über deinen Daddy, was du willst.« Seine Mutter kehrte zu ihrer Auseinandersetzung mit Roy zurück. »Aber eins kannst du nicht sagen. Du kannst nicht sagen, er gibt sich keine Mühe, um euch ein Vater zu sein und dass ihr nie Hunger haben müsst.« »Ich hab schon oft Hunger gehabt«, sagte Roy, stolz, gegen seine Mutter punkten zu können. »Das liegt dann aber nicht an ihm, weil er vielleicht nicht versucht hat, euch satt zu kriegen. Der Mann hat bei Frost Schnee geschippt, wo er ins Bett gehörte, nur damit du was im Bauch hast.« »Ja, nicht nur mein Bauch«, empörte sich Roy. »Er hat schließlich auch einen Bauch. Wie eine Schande ist das, so viel frisst der Mann. Ich habe ihn bestimmt nicht gebeten, dass er für mich Schnee schippt.« Aber er schlug die Augen nieder, weil sein Argument nicht ganz aufging. »Ich will ja bloß nicht, dass er mich die ganze Zeit schlägt«, sagte er schließlich. »Ich bin ja kein Hund.« Seufzend wandte sie sich um und sah aus dem Fenster. »Dein Daddy schlägt dich«, sagte sie, »weil er dich liebt.« Roy lachte. »Das ist aber eine komische Liebe, Lady. Was würde der denn bitte schön machen, wenn er mich nicht liebt?« »Dich einfach direkt ziehen lassen«, gab sie zurück, »in die Hölle, wo du ja anscheinend sowieso hin willst. Direkt ziehen lassen, Mister, bis dich jemand mit einem Messer aufspießt oder hinter Gitter bringt.« »Mama«, fragte John unvermittelt, »ist Daddy ein guter Mensch?« Die Frage war ihm einfach so rausgerutscht, und verblüfft sah er, wie ihr Mund schmal wurde und die Augen dunkel. »Was ist das denn für eine Frage?« sagte seine Mutter sanft. Kennst du einen besseren Menschen? Ich finde, er ist ein richtig guter Mensch, sagte Sarah. Jedenfalls betet er die ganze Zeit. Ihr seid noch klein, sagte ihre Mutter, ohne auf Sarah einzugehen, und setzte sich an den Tisch. Und ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt mit einem Vater, der sich um euch sorgt und der guckt, dass ihr nicht vom rechten Weg abkommt.
Klar, sagte Roy. Wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben mit einem Dad, der nicht will, dass man ins Kino geht, der nicht will, dass man auf der Straße spielt, der nicht will, dass man Freunde hat, der dies nicht will und das nicht will und nicht will, dass man überhaupt irgendwas macht. Was haben wir es gut mit einem Dad, der immer nur will, dass wir in die Kirche gehen und die Bibel lesen und vor dem Altar rumbrüllen wie die Blöden und zu Hause bleiben, schön brav und leise, wie die Mäuschen. Mann, haben wir es gut. Klar, womit habe ich das bloß verdient?
Sie lachte. Das kriegst du schon noch raus eines Tages, sagte sie. Da wirst du noch an mich denken.
Bestimmt, sagte Roy.
Aber dann ist es zu spät, sagte sie. Irgendwann wird es dir leid tun, aber dann ist es zu spät. Ihre Stimme hatte sich verändert. Einen Moment lang blickte sie John in die Augen und er bekam es mit der Angst. Ihre Worte schienen vom Himmel diktiert, so wie Gott manchmal zu den Menschen sprach und schienen an ihn, John, gerichtet. Er war 14. War es zu spät? Sein Unbehagen vertiefte sich noch durch den Eindruck, den er, wie ihm jetzt erst klar wurde, immer schon gehabt hatte. Den Eindruck, dass seine Mutter nicht alles sagte, was sie im Sinn hatte. Was erzählte sie wohl Tante Florence, wenn sie unter sich waren? Oder seinem Vater? Was hatte sie für Gedanken? Ihre Miene verriet nichts. Doch als sie eben auf ihn herabgeblickt hatte, in dem Augenblick, der wie ein flüchtiges, geheimes Zeichen war, hatte ihre Miene es ihm doch verraten. Sie hatte bittere Gedanken.
»Mir egal«, sagte Roy und stand auf. »Wenn ich Kinder hab, die behandle ich nicht so.«
John sah seine Mutter an, die weiter Roy ansah.
»Das geht doch überhaupt nicht an. Man hat kein Recht auf ein ganzes Haus voll mit Kindern, wenn man nicht weiß, wie man sie behandelt.«
»Du bist ja ganz erwachsen heute Morgen«, sagte seine Mutter. »Sieh dich bloß vor.«
»Und sag mir noch was.«
Roy beugte sich plötzlich über seine Mutter. »Sag mir, wie es kommt, dass ich mit ihm nicht so reden darf wie mit dir. Er ist doch mein Vater, oder? Aber er hört mir nicht zu. Ich soll die ganze Zeit nur ihm zuhören.«
»Dein Vater weiß am besten, was gut für dich ist«, sagte sie, ohne den Blick von ihm zu wenden.
»Hör auf deinen Vater, dann landest du bestimmt nicht im Gefängnis.«
Roy atmete wütend ein. »Das habe ich gar nicht vor, im Gefängnis zu landen. Meinst du, mehr gibt's nicht auf der Welt, außer Gefängnisse und Kirchen? Das solltest du besser wissen, Ma.«
»Ich weiß«, sagte sie, »dass es keine Sicherheit gibt, außer wir wandeln in Demut vor dem Herrn. Das kriegst du auch noch mit eines Tages. Schön weiter so, Sturkopf, dann fällst du schon noch auf die Nase.«
Auf einmal grinste Roy.
»Aber dann bist du doch da, oder, Ma, wenn ich in der Klemme stecke?«
Sie verkniff sich ein Lächeln. »Du weißt ja nicht, wie lange der Herr mich noch bei euch lässt.«
Roy drehte sich und tänzelte ein paar Schritte.
»Halb so wild«, sagte er. »Der Herr ist nicht so streng wie Daddy. Stimmt's, Alter?«
fragte er John mit einem leichten Klaps auf die Stirn.
»Mann, lass mich frühstücken«,
murmelte John, obwohl sein Teller längst leer war und er sich freute, dass Roy überhaupt mit ihm sprach.
»So ein Spinner«, sagte Sarah nüchtern.
»Hört euch die an«,
rief Roy.
»Die kleine Heilige, mit der hat Daddy bestimmt nie Ärger. Sie ist ja heilig geboren.«
Ihre allerersten Worte waren wahrscheinlich »Danke, Herr Jesus«.
»Stimmt's, Ma?«
»Hör auf mit dem Unsinn«, sagte sie lachend, »und mach deine Arbeit. Wer kann denn hier den ganzen Morgen mit dir rumalbern?«
»Ach, du hast Arbeit für mich heute Morgen? Interessant«, sagte Roy.
»Was denn?«
»Für dich habe ich das Holz im Esszimmer. Und das machst du sauber, bevor du einen Fuß vor die Tür setzt.«
»Warum redest du so mit mir, Ma? Habe ich gesagt, ich mach's nicht?«
»Ich mache es sogar gut, wenn ich will. Das weißt du doch.«
»Kann ich danach raus?«
»Erstmal an die Arbeit, dann sehen wir weiter. Und ordentlich, hörst du?«
»Ich mache immer ordentlich«, sagte Roy. »Dein altes Holz erkennst du nicht wieder, wenn ich fertig bin damit.«
»John«, sagte seine Mutter, »sei so lieb und feg das Wohnzimmer und die Möbel abstauben. Ich mache hier sauber.«
»Alles klar«, sagte er und stand auf. Sie hatte tatsächlich seinen Geburtstag vergessen. Von sich aus würde er ihn ganz bestimmt nicht erwähnen. Er würde einfach nicht mehr daran denken. Das Wohnzimmer zu fegen hieß vor allem den schweren Teppich mit rot-grün-violettem Orientmuster zu fegen, der dem Zimmer einmal seinen Glanz verliehen hatte, inzwischen jedoch so ausgeblichen war, dass alle Farbe verschwamm und an einigen Stellen so fadenscheinig, dass sich der Besen darin verfing. John hasste Teppichfegen. Der Staub wölkte auf und verstopfte die Nase und klebte an der verschwitzten Haut. Und er könnte ewig fegen, die Staubwolken würden nicht abnehmen und der Teppich nicht sauberer werden. In seiner Vorstellung wurde daraus eine unlösbare Aufgabe. Eine schwere Prüfung wie die jenes Mannes, von dem er irgendwo gelesen hatte, der dazu verdammt war, einen steilen Hügel hinaufzuwälzen, worauf der Riese, der den Hügel bewachte, den Stein wieder runterstieß. Immer wieder, immer so weiter, in alle Ewigkeit. Er war noch da draußen, dieser Unglückselige, irgendwo am anderen Ende der Welt und rollte seinen Stein den Hügel hoch. Er hatte Johns ganzes Mitgefühl. Denn das langwierigste und mühseligste am Samstagvormittag war diese Reise mit dem Besen über den endlosen Teppich. Und wenn er die Glastür erreichte, an der das Wohnzimmer endete und der Teppich aufhörte, fühlte er sich wie ein ausgelaugter Reisender, der endlich nach Hause kam. Doch für jede Kehrschaufel Staub, die er an der Türschwelle so mühsam aufnahm, schütteten böse Geister 20 neue auf den Teppich. Auf der weiten Fläche hinter ihm ging der Staub, den er aufgewirbelt hatte, wieder auf den Teppich nieder. Und John knirschte mit den Zähnen im staubigen Mund und weinte beinahe bei dem Gedanken, dass so viel Arbeit so wenig ausrichtete. Und damit war Johns Arbeit noch nicht getan. Denn nachdem er Besen und Schaufel verstaut hatte, nahm er aus dem kleinen Eimer unter der Spüle das Staubtuch, die Möbelpolitur und einen feuchten Lappen und kehrte ins Wohnzimmer zurück, um das Hab und Gut seiner Familie sozusagen aus dem Staub zu graben. Mit trüben Geburtstagsgedanken drückte er den Lappen auf den Spiegel und sah, wie aus einer Wolke, sein Gesicht auftauchen. Erschrocken stellte er fest, dass es sich nicht verändert hatte, dass des Teufels Werk noch nicht zu sehen war. Sein Vater behauptete immer, sein Gesicht sei das Gesicht des Teufels. Und war da nicht etwas, im hohen Schwung seiner Brauen und der Art, wie sein grobes Haar als V in die Stirn hing, das die Worte seines Vaters bezeugte? Da war ein Licht im Auge, das nicht das himmlische Licht war. Und der Mund bebte lüstern und lasterhaft, darauf aus, tief vom Wein der Hölle zu trinken. John starrte in sein Gesicht wie in das Gesicht eines Fremden, der Geheimnisse in sich trug, die John niemals kennen konnte. Und als Fremder versuchte er es nun auch zu betrachten, zu entdecken, was andere darin sahen. Doch er sah nur Details. Zwei große Augen und eine tiefe, breite Stirn. Das Dreieck seiner Nase, den riesigen Mund und das unauffällige Grübchen an seinem Kinn, wo nach Aussage seines Vaters der kleine Finger des Teufels seinen Abdruck hinterlassen hatte. Diese Details halfen ihm nicht weiter, denn das Prinzip ihrer Einheit war nicht erkennbar und er erfuhr nicht, was er am dringendsten wissen wollte, ob sein Gesicht hässlich war oder nicht. Er blickte wieder auf den Kaminsims und hob nacheinander die Gegenstände hoch, die ihn zierten. Auf dem Sims standen in verwegenem Durcheinander Fotos, Grußkarten, blumige Sinnsprüche, zwei silberne Kerzenleuchter ohne Kerzen und eine grüne Schlange aus Metall bereit zum Angriff. Heute starrte John sie teilnahmslos an und staubte sie ab mit der übertriebenen Sorgfalt des Gedankenverlorenen. Einer der Sinnsprüche in Rosa und Blau verkündete in Reliefbuchstaben, die das Abstauben noch schwieriger machten: »Kommt gern am Abend, kommt gern am Morgen, kommt einfach so oder bringt eure Sorgen. Willkommen seid ihr alle Zeit hier. Je öfter ihr kommt, desto froher sind wir.« Der andere Spruch besagte in flammenden Lettern vor goldenem Hintergrund: »Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.« Johannes 3,16. Diese so ungleichen Empfindungen flankierten den Kaminsims, halb verdeckt von den silbernen Kerzenleuchtern. Zwischen diesen beiden Extremen posaunten die Grußkarten, die Jahr für Jahr zu Weihnachten, Ostern oder Geburtstagen eintrafen, ihre frohen Botschaften, während die grüne Schlange, das ewig Böse, inmitten dieser Trophäen stolz den Kopf hob und den richtigen Moment für ihren Angriff abwartete. Die Fotografien waren feierlich vor dem Spiegel aufgereiht. Die Fotos waren die eigentlichen Antiquitäten der Familie. Offenbar war man der Meinung, eine Fotografie habe nur fernste Vergangenheiten festzuhalten. Die Aufnahmen von John, Roy und von den beiden Mädchen, die gegen dieses ungeschriebene Gesetz zu verstoßen schienen, dienten in Wahrheit nur dazu, es in Stein zu meißeln. Sie stammten aus frühester Kindheit. Einer Zeit und einem Zustand, an den sich die Kinder nicht erinnern konnten. John lag auf seinem Foto nackt auf einer weißen Tagesdecke. Und wer immer das Foto sah, lachte und nannte es drollig. John allerdings konnte es nie ohne Scham und Wut betrachten, weil seine Nacktheit so ungerührt zur Schau gestellt wurde. Keines der anderen Kinder war nackt. Roy lag im weißen Nachthemd in seinem Bettchen und grinste zahnlos in die Kamera. Sarah, düster schon mit ihren 6 Monaten, trug eine weiße Haube und Ruth lag im Arm ihrer Mutter. Für diese Fotos hatten Betrachter ein anderes Lachen übrig als für den nackten John. Deshalb schmollte er, wenn Besucher sich mit ihm beschäftigen wollten. Und weil sie dachten, aus irgendeinem unerklärlichen Grund könne er sie nicht leiden, rächten sie sich und nannten ihn ein komisches Kind. Unter den übrigen Fotos war auch eins von seiner Tante Florence, der Schwester seines Vaters, auf dem sie ihre Haare in altmodischer Manier mit einer Schleife hochgebunden hatte. Sie war noch sehr jung auf dem Bild und war gerade erst in den Norden gekommen. Manchmal, wenn sie zu Besuch war, musste das Foto als Beweis dafür herhalten, dass sie in ihrer Jugend tatsächlich schön gewesen war. Dann war da noch ein Bild von seiner Mutter. Nicht das Lieblingsbild, das hatte er nur ein einziges Mal gesehen, sondern eins, das unmittelbar nach der Hochzeit aufgenommen worden war. Auch von seinem Vater gab es ein Foto. Ganz in Schwarz auf einer ländlichen Veranda, die Hände schwer im Schoß gefaltet. Es war an einem sonnigen Tag aufgenommen und das Licht überzeichnete schonungslos die Konturen seines Gesichts. Er starrte in die Sonne, den Kopf unerträglich gereckt, und obwohl er jung war auf dem Bild, war es nicht das Gesicht eines jungen Mannes. Nur die etwas altmodische Kleidung deutete darauf hin, dass es lange her war. Damals, hatte Tante Florence erzählt, sei er bereits Prediger gewesen und habe eine Frau gehabt, die jetzt im Himmel sei. Dass er damals schon Prediger war, überraschte John nicht. Denn wie sollte er jemals etwas anderes gewesen sein? Aber dass er in so ferner Vergangenheit eine Frau gehabt hatte, die jetzt tot war, faszinierte John auf ganz unangenehme Weise. Wäre sie noch am Leben, dachte John, wäre er nie geboren worden. Sein Vater wäre nie in den Norden gekommen und hätte nie seine Mutter kennengelernt. Und diese schemenhafte Frau, die schon so viele Jahre tot war und, wie er wusste, Deborah geheißen hatte, schien tief in ihrem Grab den Schlüssel zu all den Geheimnissen zu halten, die er so gern ergründet hätte. Sie hatte ihren Vater in einem Leben gekannt, in dem es John nicht gab, in einem Land, das John nie gesehen hatte. Als er nichts war, nirgendwo, Staub, Wolke, Luft und Sonne, fallender Regen, nicht mal ein Gedanke, sagte seine Mutter, im Himmel bei den Engeln, sagte seine Tante, hatte Deborah seinen Vater gekannt und seines Vaters Haus mit ihm geteilt. Sie hatte seinen Vater geliebt. Sie hatte seinen Vater gekannt, wenn Blitze am Himmel zuckten und Donner rollte und sein Vater sagte, »Hör mal, Gott spricht«. Sie hatte ihn gekannt in dem fernen Land, wenn sein Vater sich morgens im Bett umdrehte und die Augen aufschlug. Sie hatte in diese Augen geblickt und gesehen, was in ihnen war, und sie hatte sich nicht gefürchtet. Sie hatte gesehen, wie er getauft wurde, strampelnd und heulend wie ein Esel. Und sie hatte ihn weinen sehen, als seine Mutter starb. Ein ganz junger Mann war er damals, sagte Florence. Weil sie in diese Augen geblickt hatte, bevor sie John erblickt hatten, kannte sie, was John nie erfahren würde. Die Reinheit dieser Augen, wenn John sich nicht tief in ihnen spiegelte. Sie hätte ihm sagen können, hätte er bloß aus seinem Versteck heraus fragen können, wie er seinen Vater dazu brachte, ihn zu lieben. Jetzt war es zu spät. Erst am jüngsten Tag würde sie widersprechen. Und bei so vielen Stimmen, sein eigenes Stammeln darunter, wäre ihr Zeugnis wertlos für ihn. Als John das Zimmer für den Sonntag hergerichtet hatte, setzte er sich, staubig und erschöpft, in den Sessel seines Vaters am Fenster. Eisige Sonne beschien die Straße, ein heftiger Wind wirbelte Papierfetzen und kalten Staub auf und rüttelte an den Hängeschildern der Geschäfte und Ladenkirchen. Der Winter ging zu Ende und der müllgespickte Schnee schmolz an den Straßenrändern und füllte die Rinnsteine. Jungs spielten auf der feuchtkalten Straße Stickball, sprangen schreiend herum in dicken Wollpullovern und festen Hosen, und der Ball machte Plock, wenn der Stock ihn traf und durch die Luft jagte. Einer der Jungs trug eine knallrote Mütze mit einer großen Wollbommel, die bei jedem Sprung von seinem Kopf aufhüpfte wie ein leuchtendes Omen. Im kalten Licht wirkten ihre Gesichter wie aus Kupfer oder Messing. Und durch das geschlossene Fenster hörte John ihre heiseren, respektlosen Stimmen. Er wollte zu ihnen gehören, furchtlos auf der Straße spielen, sich mit derselben Kraft und Anmut bewegen, aber er wusste, das ging nicht. Doch wenn er auch nicht ihre Spiele spielen konnte, so konnte er etwas, das sie nicht konnten. Er konnte, wie eine seiner Lehrerinnen gesagt hatte, denken. Ein schwacher Trost, denn heute fürchtete er sich vor seinen Gedanken. Er wollte mit den Jungs auf der Straße spielen, achtlos, gedankenlos und seinen arglistigen Körper erschöpfen. Inzwischen war es 11 und in 2 Stunden kam sein Vater nach Hause. Dann wurde gegessen, dann betete sein Vater mit ihnen und danach war Bibelstunde. So würde es langsam Abend werden. John würde sich aufmachen, um die Kirche zu fegen und zur Versammlung bleiben. Urplötzlich, mit einer noch nie dagewesenen Wucht, überkam John dort am Fenster eine so verzweifelte Wut, dass er den Kopf sinken ließ, die Fäuste gegen die Fensterscheibe ballte und mit zusammengebissenen Zähnen weinte. »Was mach ich bloß? Was mach ich bloß?« Da rief seine Mutter nach ihm, und ihm fiel ein, dass sie in der Küche die Wäsche machte und wahrscheinlich noch Arbeit für ihn hatte. Missmutig stand er auf und ging in die Küche. Sie stand über den Waschbottich gebeugt, die Arme nass und seifig bis zu den Ellbogen, Schweiß auf der Stirn. Die Schürze, die sie sich aus einem alten Laken gebunden hatte, war nass, wo sie sich ans Waschbrett gelehnt hatte. Als er reinkam, richtete sie sich auf und trocknete die Hände am Schürzenzipfel ab. »Hast du alles erledigt, John?« »Ja.« Er fand, dass sie ihn merkwürdig ansah, als sähe sie ein fremdes Kind. »Braver Junge.« Sie lächelte scheu und bemüht. »Du weißt doch, dass du Mamas rechte Hand bist.« Er sagte nichts, und er lächelte nicht. Er sah sie nur an und fragte sich, zu welcher Aufgabe diese Vorrede führen mochte. Sie drehte sich um, wischte sich mit einer feuchten Hand über die Stirn und ging zum Schrank. Mit dem Rücken zu ihm holte sie eine glänzende, figurenbemalte Vase herunter, die nur zu ganz besonderen Gelegenheiten für Blumen verwendet wurde, und kippte den Inhalt in ihre Hand. Er hörte Geld klimpern, also schickte sie ihn einkaufen. Sie stellte die Vase zurück und drehte sich zu ihm um, die Hand locker geschlossen. »Ich hab dich überhaupt nicht gefragt«, sagte sie, »was du dir wünschst, was du dir zum Geburtstag wünschst. Aber hier, mein Junge, hol dir was Schönes, was dir vielleicht gefällt.« Und sie öffnete seine Hand und legte das Geld hinein, warm und feucht von ihrer Haut. Als er die glatten, warmen Münzen spürte und ihre Hand auf seiner, starrte John ihr blind ins Gesicht hinauf. Es versetzte ihm einen Stich ins Herz. Er wollte den Kopf an ihren Bauch drücken, genau auf den nassen Fleck, und weinen. Aber er sah hinunter auf seine Hand, auf den kleinen Haufen Münzen. »Ist nicht viel«, sagte sie. »Macht nichts.« Und damit sah er auf, und sie beugte sich zu ihm und küsste ihn auf die Stirn. »Aus dir wird jetzt ein junger Mann«, sagte sie, legte die Hand unter sein Kinn und hielt sein Gesicht ein wenig auf Abstand. »Aus dir wird ein feiner Kerl, weißt du das? Deine Mama zählt auf dich.« Und wieder wusste er, dass sie nicht alles sagte, was sie meinte. In einer Art Geheimsprache erzählte sie ihm heute etwas, das er morgen beherzigen und verstehen sollte. Er sah ihr ins Gesicht, sein Herz voller Liebe und einem Schmerz, der noch nicht seiner war, den er nicht verstand und der ihm Angst machte. »Gut, Ma«, sagte er und hoffte, dass trotz seines Gestammels bei ihr ankam, wie sehr er sich sehnte, es ihr recht zu machen. »Ich weiß«, sagte sie mit einem Lächeln, ließ ihn los und richtete sich auf. »Es gibt eine Menge, was du nicht verstehst. Aber keine Sorge. Wenn der Herr die Zeit für gekommen hält, dann wird er dir schon noch offenbaren, was du wissen musst. Vertraue dem Herrn, Johnny, und er wird dich führen. Denen dienen alle Dinge zum Besten, die den Herrn lieben.« Das hatte er schon oft von ihr gehört. Es war ihr Spruch, wie »Bestelle dein Haus«, der Spruch seines Vaters. Aber heute sagte sie ihn extra zu ihm. Sie wollte ihm helfen, weil sie wusste, dass er mit sich rang. Und genauso rang auch sie mit sich. Aber davon würde sie John nie erzählen. Obwohl sie doch unmöglich von derselben Not sprechen konnten, denn dann wäre sie bestimmt böse und nicht mehr stolz auf ihn, verliehen doch ihr Verständnis und das Bekenntnis ihrer Liebe Johns Verwirrung eine Wahrhaftigkeit, die ihn bestürzte, und eine Würde, die ihn tröstete. Vage spürte er, dass auch er sie trösten sollte, und lauschte verblüfft den Worten, die ihm nun über die Lippen kamen. »Ja, Mama, ich werde mich bemühen, den Herrn zu lieben.« Ein verblüffender, wunderschöner, unsagbar trauriger Ausdruck legte sich da mit einem Mal auf das Gesicht seiner Mutter, als sehe sie hinter ihm einen langen, dunklen Weg und auf diesem Weg einen Reisenden in ständiger Gefahr. War er das, der Reisende, oder sie? Oder dachte sie an das Kreuz Jesu? Sie drehte sich wieder zum Waschbottich, noch immer mit dieser seltsamen Traurigkeit im Gesicht. »Du machst dich jetzt besser auf«, sagte sie, »bevor Daddy nach Hause kommt.« Im Central Park war der Schnee auf seinem Lieblingshügel noch nicht geschmolzen. Der Hügel befand sich mitten im Park, links ab vom Weg ums Wasserreservoir, wo er hinter dem hohen Maschendrahtzaun immer Damen sah, weiße Damen im Pelzmantel, die ihre großen Hunde spazieren führten. Oder alte weiße Herren mit Stock. An einer Stelle, die er instinktiv und auch an den Häusern am Rande des Parks erkannte, kletterte er auf einem steilen, von Bäumen überhangenen Pfad eine kurze Strecke bis zur Lichtung hoch, die zum Hügel führte. Dann breitete sich der Hang vor ihm aus und darüber der klare Himmel und dahinter, wolkenverhangen und weit weg, die Skyline von New York. Er wusste nicht wieso, aber ein Jubel und ein Gefühl von Macht überkamen ihn und er rannte den Hügel hoch wie angetrieben oder wie ein Irrer, bereit, sich kopfüber in die Stadt zu stürzen, die vor ihm lag in ihrem Glanz. Als er den Gipfel erklommen hatte, hielt er inne. Er stand auf dem Berg, Hände unterm Kinn, und blickte hinab. Er, John, fühlte sich wie ein Riese, der diese Stadt mit seiner Wut zermahlen könnte. Er fühlte sich wie ein Tyrann, der diese Stadt unter seinem Absatz zerquetschen könnte. Er fühlte sich wie ein lang ersehnter Eroberer, dem Blumen gestreut würden, dem die Massen mit Hosianna huldigten. Er wäre von allen der Mächtigste, der Meistgeliebte, der Gesalbte des Herrn. Und er würde in dieser Stadt des Lichts leben, die seine Vorfahren aus weiter Ferne mit Sehnsucht erblickt hatten. Denn sie gehörte ihm. Die Bewohner der Stadt hatten ihm versichert, sie gehöre ihm. Er müsse nur laut rufend hinunterlaufen und sie würden ihn an ihr Herz drücken und ihm Wunder zeigen, wie sie ihm noch nie vor Augen gekommen waren. Dennoch hielt er oben inne. Er dachte an die Menschen, die er in dieser Stadt gesehen hatte und deren Augen ohne Liebe für ihn waren. Und er dachte an ihre flinken, brutalen Füße und an ihre graue Kleidung und wie sie ihn im Vorbeigehen nicht sahen oder, wenn sie ihn sahen, abfällig grinsten. Und dass ihre Lichter unaufhörlich aufblitzten über ihm und er dort ein Fremder war. Dann dachte er an seinen Vater und seine Mutter und all die ausgestreckten Arme, die ihn zurückhielten, die ihn behüten wollten vor der Stadt, die, wie sie sagten, seine Seele ins Verderben führe. Und ganz sicher sog das Verderben die Menschen, die dort liefen, hinab, lockte in den Lichtern und den gigantischen Türmen. Die Malzeichen des Teufels fanden sich in den Gesichtern der Leute, die vor den Kinos warteten. Seine Worte prangten auf den großen Kinoplakaten, die die Menschen zur Sünde einluden. Das Tosen der Verdammten erfüllte den Broadway, auf dem sich Autos und Busse und hastende Menschen jeden Zentimeter bis aufs Blut streitig machten. Broadway. Der Weg, der zum Tod führte, war tatsächlich breit, und ihrer waren viele, die darauf wandelten. Doch schmal war der Weg, der zum ewigen Leben führte, und wenige waren ihrer, die ihn fanden. Er sehnte sich nicht nach dem schmalen Weg, auf dem die Seinen wandelten, wo die Häuser nicht an den unveränderlichen Wolken kratzten, sondern flach und schmachvoll dicht am dreckigen Boden kauerten, wo Straßen, Flure, Zimmer dunkel waren und es unbezwingbar nach Staub roch, nach Schweiß, Urin und hausgemachtem Gin. Auf dem schmalen Weg, dem Weg des Kreuzes, erwartete ihn ewige Demütigung, erwartete ihn dereinst ein Haus wie seines Vaters Haus und eine Kirche wie seine Kirche und eine Arbeit wie die seine, bis er alt und schwarz wurde vor Hunger und Mühsal. Der Weg des Kreuzes hatte ihm den Bauch gebläht und seiner Mutter den Rücken gebeugt. Sie hatten nie schicke Kleider getragen, doch hier, wo Häuser die Macht Gottes anfochten und Männer und Frauen Gott nicht fürchteten. Hier könnte er nach Herzenslust essen und trinken und seinen Körper in herrliche Stoffe kleiden, die das Auge entzückten und den Fingern schmeichelten. Was aber war mit seiner Seele, die eines Tages sterben und nackt vor die Schranken des Gerichts treten würde? Was nützte ihm an dem Tag die Eroberung der Stadt? Die Herrlichkeit der Ewigkeit wegzuschleudern für einen Augenblick der Unbeschwertheit. Die Herrlichkeit war unvorstellbar, aber die Stadt war wirklich. Einen Augenblick stand er da, voller Unruhe auf dem schmelzenden Schnee, dann rannte er den Hang hinab, immer schneller, als würde er fliegen, und dachte, ich kann ja wieder hoch. Wenn es verkehrt ist, kann ich jederzeit wieder hoch. Am Fuß des Hügels, wo der Boden abrupt in einen Kiesweg überging, stieß er beinahe einen alten weißen Mann mit weißem Bart um, der ganz langsam am Stock ging. Beide blieben stehen und sahen einander verdutzt an. John rang nach Atem, um sich zu entschuldigen, aber der alte Mann lächelte. John lächelte zurück. Es war, als teilten er und der alte Mann ein großes Geheimnis, und der alte Mann ging weiter. Überall im Park glitzerten die Schneeflecken. Unter der kräftigen, fahlen Sonne schmolz langsam das Eis an Ästen und Baumstämmen. Er verließ den Park an der Fifth Avenue, wo, wie üblich, altmodische Pferdekutschen hintereinander am Straßenrand standen, die Kutscher mit Decken um die Knie auf ihren Böcken saßen oder zu zweit oder dritt neben den Pferden standen, mit den Füßen stampften und sich Pfeife rauchend unterhielten. Im Sommer hatte er Menschen in diesen Kutschen fahren sehen, die wirkten wie aus Büchern oder Filmen, in denen alle altmodische Kleider trugen und bei Einbruch der Nacht durch eisglatte Straßen hetzten, dicht verfolgt von ihren Feinden, die ihnen nach dem Leben trachteten. »Dreh dich um! Dreh dich um!« hatte eine schöne Frau mit langen blonden Locken gerufen. »Sieh nach, ob sie hinter uns her sind!« Und sie hatte, erinnerte sich John, ein schreckliches Ende gefunden.